Intermezzo. Künstlerinnen und Künstler im Gespräch.
Im Intermezzo begrüße ich heute Elsa Prochaska. Sie ist Architektin. Sie betreibt ihr Architekturbüro mit Sitz in Wien seit 1980. Sie hat Projekte von Ausstellungsgestaltungen über Wohnsiedlungen und städtebauliche Studien gemacht bis hin zu Bildungsbauten. Im Werkverzeichnis der letzten Jahre von Elsa Prochaska sind vor allem viele Wohnbauten in Wiener Stadtentwicklungsgebieten entstanden, in Kagran zum Beispiel. Wien als Weltstadt wächst gerade, findet viel Verdichtung statt. Sie sind beteiligt daran. Wie sehen Sie denn die Entwicklung Wiens in den letzten Jahren und wo stehen wir gerade in dieser Wachstumsentwicklung?
Ich sehe das sehr positiv, dass Wien wächst. Wien wird immer urbaner und großstädtischer. Immerhin war es ja einmal eine der größten Städte der Welt. Davon ist nicht viel übergeblieben, jetzt vom allgemeinen Flair, aber langsam kommt wieder was zurück, hoffe ich zumindest. Es war völlig unerwartet, also noch in den 80er Jahren hatte man damit nicht gerechnet. Entsprechend sind auch viele stadtplanische Vorhaben, haben darauf aufgesetzt, dass Wien gleiche Bevölkerungsanzahl oder vielleicht sogar sich reduziert. Das heißt, das ist die Zeit, aus der sehr Widmungen kommen, die sehr wenig Höhenentwicklung mit sich bringen. Und an dem laborieren wir eigentlich heute noch, dass zentrumsnahe Bereiche von Wien viel zu niedrig und zu wenig dicht gewidmet sind. Dadurch gibt es also eigentlich dieses Ausweichen, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist einfach eine Begründung einer neuen Erweiterungsstrategie man hat früher immer gesagt, drüber der Donau, also im 21., 22. Bezirk. Und die entwickelt sich eigentlich schon ganz gut. Ich war immer skeptisch, was Aspern betrifft, aber wenn man hinfährt, hat es natürlich sehr wohl eine Berechtigung, statt auch so zu denken und zu bauen. Und wirklich beurteilen wird man das erst in 20, 30 Jahren können, ob das Konzept auch nachhaltig ist. Ja? Es ist ganz schwierig, also nach so kurzer Zeit ein so komplexes Gefüge wie ein Stück Stadt schon zu beurteilen.
Wenn Sie die Stadt als ein lebendiges Gebilde verstehen oder definieren, das wächst und sich entwickelt und nicht starr ist, welche Rolle nehmen Sie persönlich als Architektin denn ein in der Gestaltung dieser Stadt? Was sind Ihre Möglichkeiten? Was sind Ihre Ambitionen auch?
Also die Ambitionen sind groß, die Möglichkeiten sind nicht so groß. Ja. Wie Sie schon eingangs gesagt haben, ich bin viel im Wohnbau tätig und da versuche ich natürlich seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, sowohl von den Grundrissen her flexible und hybride Konzepte zu entwickeln, als auch die Architektur zu vertreten. Das heißt, das Haus ist immer die Summe seiner Einzelteile, aber es wirkt auch als Gesamtes. Ja? Es wirkt als Gesamtes, wenn ich es betrete, dass ich mich damit identifiziere, dass ich es angenehm empfinde und zwar nicht jeden Tag sozusagen, wie schön ist das, sondern subliminal. Also das muss alles im Unterbewusstsein sein. Gelungene Sachen sind eher sozusagen im Unterbewusstsein als positiv empfunden. Hässliche Sachen werden eigentlich aktiv als ungut empfunden. Ja.
Welches Ihrer Projekte würden Sie denn als gelungen bezeichnen? Also wenn wir beim Wohnbau bleiben, den man sozusagen begleiten kann, indem man dann schaut, wie Leute sich einrichten, wie sie die Wohnungen annehmen, aber auch wie sich dieses Gebäude in die Umgebung einfügt, wie es sozusagen Stadtraum auch schafft oder Identität gibt. Welches Bauwerk würden Sie denn da gerne hervorheben?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ganz kurz nachgedacht, ich stehe eigentlich zu allen Sachen, die ich gemacht habe und bin eigentlich mit allem sehr einverstanden nach wie vor. Ich gehe natürlich auch in regelmäßigen Abständen mit Gruppen, die in Wien sich Wohnbau anschauen oder was auch immer. Was mir dabei auffällt, ist die Zeitlosigkeit dieser Bauten. Also dass Sachen, die ich vor 20, 25 Jahren gemacht habe, auch hätten letztes Jahr fertiggestellt werden können, zum Beispiel in der Tokiostraße. Wohngebäude. Aber es ist auch so, dass ich sehr viel mit Bewohnerinnen und Benutzerinnen ins Gespräch komme und eigentlich mir eine große Welle der Zufriedenheit und Akzeptanz im entgegenströmt. Das ist ein schönes Gefühl, weil ohne das wäre das Ganze nicht stimmig. Das wird allerdings immer schwieriger, ja, weil die Rahmenbedingungen immer enger sind. Es sind neue Erkenntnisse im Wohnbau, gerade jetzt im Zusammenhang auch mit der Corona-Zeit, die ich nur wiederholen kann, die ich schon lange habe, dass die Bauten mehr hybridisiert hören. Also wir sind im Wohnbau absolut eingeschränkt durch die Raumhöhe. Und diese Raumhöhe ist nicht zulässig für irgendeine andere Nutzung, wie Büronutzung oder was auch immer. Ja? Und diese Einschränkung, dass Häuser nur in einer Funktion genutzt werden können, ist absolut nicht zeitgemäß.
Das heißt, es geht darum, den Wechsel von Funktionen zu erlauben oder auch für spätere Nutzungen, die eventuell noch gar nicht vorhersehbar sind, zu planen. Es geht aber auch wahrscheinlich darum, neue Wohnformen zu ermöglichen, die mit, sagen wir, geänderten Familienbildern, Rollenbildern und so weiter zu tun haben. Da wäre ein Bauprojekt zu nennen oder ein Projekt, an dem Sie beteiligt waren. Das war die Frauenwerkstatt in den 1990er Jahren, ein Pilotprojekt der Stadt Wien, wo es um frauengerechtes Bauen ging.
Alltagsgerechtes
Bauen, das heißt, dass zum Beispiel einer Alleinerzieherin und okay, entgegengekommen wird in der Planung der Wohnung, dass man die Alltagsräume, die sonst nicht so viel Beachtung finden, wie zum Beispiel Kinderaufenthaltsräume, Gemeinschaftsräume, die Waschküche oder auch die Tiefgarage, dass man da genau Augenmerk hinlegt und schaut, wie kann man das verbessern sozusagen. Dieses Projekt war insofern wegweisend, weil durchwegs Frauen beteiligt waren als Architektinnen, aber auch, weil neue Parameter geschaffen wurden, wie alltagsgerecht geplant werden kann. Was ist denn von diesem Projekt übrig geblieben, beziehungsweise was ist in den Wohnbau eingegangen? Was finden wir heute davon?
Es sind oft ganz banale Sachen, die aber eine große Rolle spielen. Also ich kann mich erinnern zum Beispiel, es waren im Übrigen also nicht nur Architektinnen, sondern auch eine Bauträgerin. Und man hat versucht, die gesamte Expertise im Bauen einmal mit Frauen zu besetzen. Das hat also schon zu einigen Veränderungen in der Sichtweise geführt. Zum Beispiel gab es damals in Wien noch sehr verbreitet diese Waschküche im Keller. Ja? Also eigentlich ein unglaublich dummes Konzept. Also für damalige Begriffe vielleicht gescheit, aber nicht für gegenwärtige. Und ich habe damals in meinen Gebäuden die Waschküchen auf das Dach verlegt, sodass man diesen Waschküchenraum auch multifunktional verwenden kann für Partys oder schließlich stehen da halt dann nur ein paar Waschmaschinen rum. Und dass man aber einen Freiraum hat davor, den man nutzen kann, wo man die Kinder mitnehmen kann, wenn man in der Waschküche zu tun hat, wo man dann auf der Terrasse einen Kaffee trinken kann oder oben ein Fest abhalten kann. Also das gab danach keine Waschküchen im Keller mehr. Ja. Eine positive Wirkung hatte auch, dass ich jahrelang im Grundstücksbeirat war und natürlich auch dadurch die Gelegenheit hatte, auf solche Details zu achten. Was ein ewiges Thema in der Architektur ist, ist die Flexibilisierung der Grundrisse. Wenn der Grund es einmal sozusagen pickt, dann wird er sehr selten oder ist sehr schwer zu verändern. Es ist sowohl mit mentalem als auch mit ökonomischem Aufwand verbunden. Und es ist auch so, dass die Menschen, wir hatten also, das war so eine Teilpartizipation auch, wir hatten also viele Interessentinnen und Interessenten im Büro und waren in Diskussionen. Und da hat sich herausgestellt, dass man sich nicht etwas wünschen kann, was man sich nicht vorstellen kann oder noch nicht gesehen hat. Oder ja, also ich bin, was Partizipation betrifft, immer sehr zurückhaltend, muss ich sagen, weil eben mir das eigentlich meistens zu wenig weit geht oder in anderer Richtung zu partikuläre Interessen abbildet. Also zum Beispiel habe ich das dann irgendwann abgebrochen, weil die Menschen sich alle nur so Kammern für ihre Kinder vorstellen konnten. Ja. Also das war auch eine Praxis, dass Kinderzimmer sehr klein waren, oft im sozialen Wohnbau oder so, oder sehr isoliert auch vom allgemeinen Familienwohnen. Also mit diesen Konzepten zu brechen, kann man über Grundrisse vorschlagen. Man kann aber in der Architektur jetzt nicht gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen. Man kann sie vielleicht in dem einen oder anderen Projekt anstoßen.
Wobei, wenn man es so betrachtet, eine gesellschaftliche Veränderung ist ja schon ganz einfach, wenn man das Kinderzimmer jetzt nicht als kleines Kammerl abseits des Familiengeschehens macht, sondern das ist ja eine ganz konkrete Veränderung im Alltag von Menschen. Wahrscheinlich sind die Bewohner und Bewohnerinnen auch, brauchen eine gewisse Bereitschaft, sich auf so kleine, aber doch bedeutende Veränderungen in ihrem Wohnverhalten einzulassen. Und die Rolle der Architektin, des Architekten ist, diese Veränderungen auszudenken und vorzuschlagen.
Ja, so sehe ich das eigentlich auch, ja. Also es ist keine Einbahnstraße, sondern es ist muss gemeinsam entstehen und es muss auch sozusagen diese Haltung, nur mit Partizipation kommt was Gescheites heraus, die muss ein bisschen abgemildert werden. Ja, also es muss ein Miteinander sein und es muss auch eine Akzeptanz für Vorschläge geben, die von einer professionellen Seite kommen.
Im Intermezzo zu Gast ist heute die Architektin Elsa Prochaska. Ich würde sagen, ihre Architektur ist eine, die sich einfügt ins Leben, in die Umgebung und so weiter, die aber nicht nach Aufmerksamkeit heischt und versucht, eine Art von Handschrift oder Wiedererkennungseffekt zu generieren.
Das ist ganz klar, dass etwas, was ich heute in Angriff nehme, nicht so ausschauen kann wie etwas, was 1980 oder 90 oder in den 10er Jahren. Ja, also das natürlich verändern sich die Rahmenbedingungen und das muss sich ja abbilden in dem Ergebnis. Sonst wäre es ja eigentlich wirklich so, wie man immer wieder vorgeworfen bekommt, ein reiner Selbstverwirklichungstrieb.
Also, dass die Architekten sich selbst verwirklichen, ist auch ein Vorwurf, dem sie widersprechen wollen. Da geht es nicht um Selbstverwirklichung, sondern eigentlich um Dienst an der Gesellschaft.
Ja, es ist interessant, warum das immer wieder auftaucht. Ich denke, es hat damit zu tun, dass dieser Beruf ein sehr offener ist, ja. Und jede Veränderung wird sozusagen als irritierend wahrgenommen. Und dann denkt man immer, das hat mit dem Outdoor ursächlich zu tun. In Wirklichkeit ist es aber ein Spiegelbild dessen, was sich abspielt in der Gesellschaft, in der Ökonomie, in der Rezeption, ja. Es ist immer dieser Akt der Irritation, wenn etwas Neues auftaucht. Das haben wir durch die Architekturgeschichte hindurchgehend. Das ist aber nicht der Selbstverwirklichung geschuldet, sondern vielmehr dem seismografischen Blick dieser Profession.
Weil sich in der Architektur dann einiges noch verdichtet bzw. veranschaulicht wird, sich baulich manifestiert, was sich in der Gesellschaft, in der Ökonomie, in der Politik und so weiter tut gerade.
Natürlich ist es kein Zufall, dass in Wien der geförderte oder soziale Wohnbau Weltgeltung erreicht hat, weil er seit Jahrzehnten wirklich konsequent betrieben wird. Ja. Natürlich sehen wir, welchen Stellenwert gewissen Bereichen in der Architektur von der Ökonomie her zugeordnet wird. Ja. Wir sehen ja genau, wann Gebäude billiger werden müssen aus ökonomischem Druck heraus. Das bildet sich ja ab. Ja. Genauso wie man sieht, für welche Gebäude eine Gesellschaft bereit ist, Geld auszugeben. Ja. Also das ist ja keine Erfindung aus der Branche, sondern das sind, wie ich sage, seismografische Abbildungen aus den gegenwärtigen Realitäten. Im Moment spricht alles nur von Holz und von Klimaschutz. Ja. Es gibt ja in dem Sinn überhaupt keinen Architekturdiskurs. Ja. Dass Holz nicht alles löst in der Architektur, sollte man vielleicht auch mal differenzierter betrachten. Und das Bauen von dem ersten Lehmhaus an Klimaschutz für den Menschen war es auch klar, dass es herausfordernder ist, das technisch alles zu bewältigen. Das ist auch eine ökonomische Herausforderung. Und das ist auch, ich habe in den letzten 5 Jahren sehr viel mit diesem Thema gearbeitet, um Systeme zu entwickeln, die auch nicht so technisch anspruchsvoll ist, dass wir nur Sondermüll in unseren Häusern fabrizieren. Das ist sehr schwierig, das durchzusetzen auf breiter Ebene. Ja, da bewegt sich alles sehr langsam in der Entwicklung, wiewohl wir täglich mehrfach davon sprechen.
Elsa Prochaska, zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne auf Ihren Anfang eigentlich als Architektin, zum Anfang Ihrer Laufbahn zurückkommen. Sie haben an der TU Wien und an der Akademie der Bildenden Künste studiert, haben 1973 das Studium abgeschlossen, bald darauf ein Büro gegründet, sich 1980 selbstständig gemacht mit ihrem Büro. Der Wunsch, Architektin zu sein, den gab es aber schon viel früher, obwohl keine familiären Vorbilder da waren. Also sie sind jetzt nicht in eine Architektenfamilie reingeboren. Sie wollten aber dennoch schon als Kind so etwas machen, was sie dann später erkannt haben, Architektur heißt.
Ja, das stimmt. Ich denke mir manchmal, warum war das eigentlich so? Ein bisschen hängt es sicher damit zusammen, dass ich ein Einzelkind war und mir unglaubliche Welten ausgedacht habe. Also im Wald ganze Städte und Landschaften und zu Hause dann habe ich Grundrisse entwickelt. Ja. Mit Dominosteinen habe ich immer Grundrisse gelegt. Das hat mir einfach gefallen als Kind. Und so langsam habe ich dann kapiert, das könnte man ja auch studieren. Bei der Berufsberatung im Gymnasium ist mir dringend davon abgeraten worden, weil meine Mathematiknote nicht ausreichend gut war. Die Fragwürdigkeit solcher Beratungen habe ich Gott sei Dank schon damals erkannt. Ja.
Das war Elsa Prochaska, die Architektin, heute zu hören im Intermezzo. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Intermezzo. Eine Sendung von Anna Socek.
Willkommen zum zweiten Teil der Matinee am Sonntag, meine Damen und Herren, aus dem großen Musikvereinssaal in Wien. Jean Sibelius, Pan und Echo, Tanzintermezzo und Peter Iljitsch Tschaikowskis Symphonie Nummer 4 in F-Moll geben sich jetzt die Hand, gemeinsam mit